ARD. Talk mit Tees.
Ich habe doch als Hofner auch ein bisschen die Pflicht drauf zu hauen. Sagt meine Freundin, ey, was ist das denn für eine sexistische Aussage? Und über sowas können wir uns dann einen Tag lang streiten, ob das sexistisch war oder nicht. Comedy ist ja ein Pärchenthema. Und dann sage ich, wir schauen jetzt alle mal unseren Partner an und sagen zu uns selbst, mehr war nicht drin. Da ist schon immer gut was los am Anfang. Manchmal stehen wir voreinander quasi mit geballten Fäusten und im nächsten Moment lachen wir und liegen uns in den Arm. Nein, ich hasse diese Floskeln.
Ja,
auch Mahlzeit und
Mahlzeit.
Gestern ging's noch und so. Das ist ja auch alles ein Verstecken von Emotionen.
Hallo, mein Name ist Christian Tees und ich liebe es ja, euch Menschen vorzustellen, von denen ich der Meinung bin, die müsst ihr einfach näher kennenlernen. So wie Atze Schröder. Der ist seit 30 Jahren Stand-Upper, Fernsehstar und ich finde vor allem auch Mensch. Warum mich das so überrascht hat, als ich ihn das erste Mal getroffen habe, das weiß ich überhaupt nicht. Das war für ein Radiointerview in Baden-Baden und ich sah ihn schon durch die Glasscheibe auf das Studio zulaufen. Und er hatte seine volle Montur mit Pilotenbrille und Mini-Pli an, was ich erstmal total affektiert fand, um dann aber völlig überrascht zu sein, was für ein herzlicher, toller Gesprächspartner er war. Vor knapp 2 Jahren haben wir dann gesprochen, das war digital, über seine sehr unterhaltsame und auch berührende Autobiografie Blauäugig. Den Podcast hört euch bitte, wenn euch dieses Gespräch heute gut gefällt, hört euch diesen Podcast auch an. Da gehen wir noch mal ein bisschen in seine Jugend und sein Aufwachsen. Tolle Geschichten sind dabei. Und jetzt war es mal wieder Zeit für ein kleines Update. Er ist ja mittlerweile mit dem Programm Der Erlöser unterwegs. Und wir haben uns in seiner Heimatstadt getroffen, in seiner neuen, in Hamburg. Da ist er ja vor einigen Jahren der Liebe wegen hingezogen. Und es war echt ganz schön, denn er und sein Manager kamen aus der Distanz auf mich zugelaufen. Wir hatten dann telefonisch Kontakt und wir sind da. Und ich sah aber niemanden, der so aussah wie Atze Schröder. Und dachte nur, ist er das doch nicht? Sind die jetzt doch wieder ganz woanders? Und dann merkte ich aber, dass Atze heute sein Outfit nicht hatte, wofür ich einfach total dankbar bin, dass ich ihn auch mal ohne gesehen habe. Und in der Tat erkennt man ihn nicht, was ihm auch ein bisschen Freiheit gibt, weil er sich dann auch in der Öffentlichkeit bewegen kann, ohne dass man ihn sofort erkennt. Darüber haben wir auch vor 2 Jahren mal ausführlich gesprochen. War also ein ganz besonderer Moment, auch für mich. Erste Mal. Atze als Hubertus. Wir haben über Hamburg geschnackt natürlich. Da kennt er sich richtig gut aus und hatte ein paar richtig gute Geschichten aus der Hamburger Historie dabei. Und wir haben auch über die Frau geschnackt, wegen der er ja hingezogen ist. Mittlerweile ist er auch großer Podcaster. Er hat einen Psychologie-Podcast zusammen mit Leon Winscheid. Betreutes Fühlen. Es war wieder warmherzig, überraschend, amüsant, ehrlich, intelligent, weise, vor allem aber sehr liebenswert. Und wer Atze trifft, fühlt sich, glaube ich, immer ein wenig beschenkt.
Ein Podcast von SWR3.
Ja, Christian, ich freue mich über deine Einladung, deine wiederholte Einladung jetzt. Und ja, das war beim letzten Mal, ich erinnere mich, schon ein schönes Gespräch.
Du kannst dich nicht erinnern.
Doch, ich kann mich sehr gut erinnern.
Die Millionen Menschen, die du getroffen hast in der Zwischenzeit.
Trotzdem kann ich mich daran erinnern, weil wir hatten irgendeine Schiene gefunden, irgendeine Chemie gab es da, die das Gespräch sehr angenehm machte. Vielleicht bist du zu jedem so?
Nee, ich bin eigentlich eklig. Also eigentlich eklig.
Das ist das, was man hört.
Ja. Ja. Nein, das war ein wahnsinnig schönes Gespräch.
Ja, fand ich auch.
Ich weiß auch gar nicht, ich erinnere mich noch auch an unser allererstes Mal. Da kamst du in Baden-Baden, reingelaufen mit deinem Tross und ich hatte nicht damit gerechnet, dass du Mini-Pli und Fliegerbrille aufhast. Und dann dachte ich erst, ach, das finde ich ja jetzt affektiert. Das gibt doch schließlich auch den normalen Menschen. Und wir sind doch hier im Radio. Und ich war dann so überrascht, was für ein herzlicher Mensch du warst. Weil ich dich nur in der Figur bisher so gesehen hatte, die auch sehr liebenswert ist, so ist es jetzt nicht. Ne? Aber ich war so total geflasht, wie sympathisch dieser Atze Schröder ist. Und das ist aber jetzt 7 Jahre her wahrscheinlich.
Ja, klar, wenn man nur die Bühnenfigur kennt, jetzt dadurch, dass ich auch Podcast mache, und eben mit Leon Winscheid diesen Psychologie-Podcast zusammen. Da haben sich schon andere Seiten von mir auch transportiert. Und ich hatte heute Morgen noch für die Süddeutschen Termin diese Fotostrecke, sagen Sie jetzt nichts.
Ach.
Und da war die Redakteurin, die war schon über alles informiert. Die kannte mich schon in- und auswendig.
Ja.
Und das ist natürlich auch ein Vorteil, gerade wenn man sowas macht, dass dann die Redaktion in der Vorbereitung schon auch andere Facetten kennen. Ja, und sonst muss ich immer alle davon überzeugen, dass ich gar nicht so schlimm bin.
Nein. Und von unserem letzten Gespräch, das war vor knapp 2 Jahren, da habe ich immer noch diese eine Situation in Erinnerung, die mir immer auch heute noch Freude macht, weil ich auch wirklich lachen musste. Du wohntest ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so lange in Hamburg, irgendwie so 1, 2, 3 Jahre maximal, also ja. 2022 war das. Und ich bin ja Hamburger im Herzen, also ich komme ja auch aus der Ecke, HSV-Fan.
Du kommst von der Ostsee, ne?
Kommt von der, ja, Lübeck, Hamburg, Hannover, über so ein bisschen.
Okay.
Ja, der HSV ist mein Verein.
Ja, ne? Beileid.
Und du kennst ja unseren Song, den Lotto King Karl damals gesungen hat.
Ja, also, Hamburg, meine Perle.
Meine Perle. Und dann sagte ich einfach noch zu dir, weil Hamburg auch Thema war, irgendwie so, dann noch viel Spaß in der Perle. Und dann sagtest du, ja, in der Perle auch. Aber und das war so überraschend. Und ich musste so lachen. Ja, in der Perle auch.
Ja, weil ich ja auch meine Freundin immer als meine Perle bezeichne.
Ja, natürlich, klar.
Aber die ist ja so eine richtige Norddeutsche. Die kommt noch weiter nördlich aus Dithmarschen, Heide, die Ecke.
Okay.
Für die war als Jugendliche Hamburg immer Süddeutschland.
Hamburg, meine Perle. Was macht Lotto eigentlich? Bist du Lotto hier mal über den Weg gelaufen in Hamburg?
Wie eh und je. Der hat 1000 Geschichten in der Hinterhufe. Der ist ja so ein Backstage-König. Das heißt, so Backstage, wenn der da ist, ist immer sehr viel gute Laune angesagt. Und cool. Ja, sehr schlagfertig. Das würde ich mir manchmal wünschen, aber der macht sein Ding.
Du bewunderst Lotto King Karl für seine Schlagfertigkeit?
Das ist wahr. Ja, er kommt ja auch vom Radio, wenn ich richtig informiert bin.
Ja.
Und Radiomoderatoren, also ihr Radiomoderatorinnen, alle zusammen, müsst ja schlagfertig sein, weil ihr immer schnell reagieren müsst.
Ja, gut.
Und
also es schadet nicht auf jeden Fall.
Ja, und ich weiß, man sagt mir das immer nach, aber das stimmt gar nicht. Ich bin schon immer gerne gut vorbereitet,
ja, wenn
ich auf die Bühne gehe.
Es ist auch schön, dass du jetzt gesagt hast, ihr Radiomoderatoren, glaube ich, du hättest auch sagen können, ihr Radiogesichter. Also das ist ja auch so ein zweifelhaftes Kompliment. Du hast ein echtes Radiogesicht.
Ja, das kenne ich auch, aber es ist ja wirklich so. Und jetzt nicht, weil du Radiomann bist seit Jahrhunderten, sondern wenn man unterwegs ist für Projekte, dann kann man mit Sportmoderatoren und Radiomoderatoren und innen natürlich, kann man immer sehr gut zusammenarbeiten, weil die gewohnt sind, so aus jeder Situation was zu machen.
Ach, guck mal.
Und man hat nie die Situation, dass man nebeneinander sitzt und einer von beiden weiß nichts zu sagen.
Ah ja, okay. Oh Gott, kennst du solche Situationen? Gibt es das manchmal, dass du auch das Gespräch am Laufen halten musstest?
Ja, das gab schon oft.
Das ist anstrengend, oder?
Ja, meistens macht es mir Spaß, aber es gibt Situationen, so am Sonntagabend war ich ein bisschen müde, wo ich dachte, jetzt könnten die anderen auch mal was sagen. Aber kam nichts.
Was war am Sonntagabend? Wo warst du?
Wir waren mit Freunden essen. Die waren, glaube ich, auch ein bisschen überspannt. Ich war am Tag vorher auf einer Feier gewesen und lag jetzt auch nicht bei Batterieladung 100%. Da hätte ich mir gewünscht, dass die anderen auch ein bisschen was beitragen.
Oh Gott, und du natürlich als beruflicher Comedian, als beruflicher Komiker, bist ja mehr oder weniger dann immer in der Pflicht, ne? Also so was zu liefern, oder?
Ich nehme das auch gerne an.
Ja,
ja, das habe ich von meinem Vater und von meinem Opa. Die waren auch meistens schon so Mittelpunkt, wenn die auf irgendeiner Feier oder auf irgendeiner Zusammenkunft waren.
Okay. Du bist also nicht der stille Comedian. Auf der Bühne die laute Sau, aber privat dann, weißt du, so der typische Clown, privat ganz ruhig.
Nee, überhaupt nicht. Ich werde nur übertroffen von meiner Perle, da ist sie wieder.
Echt, die ist jetzt eine?
Ja, die ist auch so eine Sabbeltrine.
Als
und
Norddeutsche.
Uns beide kann man echt gut einladen zu Veranstaltungen aller Art. Dann hast du auf jeden Fall schon mal ein bisschen Druck auf dem Kessel.
Schön. Dein Vater, der hat ja mal zu dir gesagt, den Satz hast du geschrieben in deinem Buch vor 2 Jahren, Junge, schaff dir Erinnerungen.
Ja.
Das ist ein schöner Satz.
Ja.
Was sind die schönsten Erinnerungen, seitdem wir uns das letzte Mal also getroffen haben, vor 2 Jahren? Was ist die schönste Erinnerung der letzten 2 Jahre?
Naja, ich habe jetzt richtig Platz genommen hier in Hamburg.
Ja.
Viele Freunde gefunden, hatte vorher schon einige, aber eben noch zusätzliche gefunden. Da gab es viele spannende Situationen. Aber wenn ich mir jetzt eine raussuchen sollte, ich bin ja der Liebe wegen nach Hamburg gezogen Und ja,
das. Wo hast du vorher gewohnt? Also
in Münster.
Das war in Münster, war das richtig, genau.
Ein Leben lang in Münster und bin dann der Liebe wegen nach Hamburg. Und da, das ist schon meine größte Geschichte hier.
Ja.
Meine schönste Liebesgeschichte, aber auch in jeder Beziehung. Wir kommen sehr gut miteinander klar und haben uns eine Menge zu erzählen. Ja, und das ist schon die beste Geschichte für mich.
Gut, aber wie lange seid ihr jetzt zusammen?
5,5 Jahre.
Noch nicht 7.
Wir sind vorbereitet.
Ab 7 wird's schwer.
Ja, wir streiten uns leidenschaftlich über kleinste Themen.
Oh,
und das ist aber auch das Salz in der Suppe. Von daher kann das 7. Jahr, glaube ich, in Ruhe kommen.
Worüber streitet ihr zum Beispiel? Also ein Streitpunkt, den ich so nachvollziehen kann, du bist ja dauernd unterwegs, du bist ja dauernd am Arbeiten. Das ist ein Streitpunkt, kenne ich. Ansonsten frage ich mich immer, warum streiten sich Menschen so viel?
Na, ja, was heißt streiten? Also es doch, das geht manchmal schon, hat man die Messer zwischen den Zähnen. Aber das sind dann eher inhaltliche Gespräche. Wir streiten uns über ein Buch, wir streiten uns über wie, wer was erlebt hat, ob man das sagen kann, ob man das nicht sagen kann. Und dann versucht jeder mit seinen Argumenten hochbewaffnet da in diese Schlacht zu ziehen. Und das liebe ich auch daran. Und manchmal stehen wir voreinander quasi mit geballten Fäusten und im nächsten Moment lachen wir und liegen uns in den Armen. Also es ist schon eine sehr fruchtbare Beziehung.
Wer von euch beiden gendert?
Eigentlich gerne beide.
Ah, cool.
Aber wir sind da nicht militant.
Mhm.
Also uns reicht's, wenn die Absicht zu erkennen ist.
Aber so muss das sein.
Ja.
Nicht militant.
Genau.
So muss das sein. Und wenn ihr darüber streitet, was man sagen kann oder was man nicht sagen kann, bezieht es sich auch manchmal auf die Bühne bei dir? Nein, oder in der Figur hast du Narrenfreiheit, oder?
Ja, ich also zu Hause bin ich ja nicht in der Figur. Aber mir fällt gerade ein konkretes Beispiel ein. Und zwar eine Mitstreiterin von Micky Beisenherz. Der macht den täglichen Podcast, ja. Apokalypse, Filterkaffee, das News-Omelette nennt er das immer. Das ist wie so eine Presseschau.
Ja.
Und unter anderem ist vom Spiegel dabei ab und zu Markus Feldenkirchen, der das hauptsächlich zusammen mit Jasmin Mbarek macht. Jasmin Mbarek ist mit 20erin. Und jetzt sage ich dir mal, worüber wir uns gestritten haben. Ich gehe zu meiner Freundin und sage, ach, die Jasmin Mbarek ist so ein schlaues Mädchen. Dabei ist sie erst Mitte 20. So, und dann sagt meine Freundin, ey, was ist das denn für eine sexistische Aussage? Und über sowas können wir uns dann einen Tag lang streiten, ob das sexistisch war oder nicht. Und ich finde, das tut Beziehungen auch gut. Erstmal, wenn beide was zu erzählen haben. Und wir mögen das ja auch den ganzen Tag zu sabbeln. Und ich würde mal sagen, das ist eine der 4 Säulen für eine gute Beziehung.
Okay, was sind die anderen 3?
Also, miteinander leben halte ich für elementar.
Ja, was meinst du mit miteinander leben?
Also, dass man...
Also, räumlich auch jetzt.
Räumlich, ja.
Ach so, einfach
das manche anders sehen, aber ich sehe das so.
Ja.
Sehen wir beide so, miteinander leben, sich gegenseitig gut finden, ist die zweite Säule.
Du hast völlig recht, kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja, dann reden ohne Ende über alles.
Ja.
Ja, und das vierte, sagen wir mal, Oberbegriff kuscheln.
Kuscheln.
Ja.
Der Kuschelfaktor muss hoch sein.
Ja.
Wobei extrovertiert und introvertiert extrem gut miteinander funktioniert, habe ich neulich von einer Psychologin gehört. Hat Stefanie Stahl mir neulich erzählt.
Ah, okay.
Extrovertiert und introvertiert, so ist es auch bei ihrer Beziehung. Sie ist extrovertiert.
Das stimmt.
Ihr Mann.
Und Holger ist sehr introvertiert.
Und Holger, du kennst Holger. Holger ist sehr introvertiert.
Ja.
Und das funktioniert perfekt. Und dann habe ich sie auch gefragt nach 2 Extrovertierten. Bei euch ist es ja offensichtlich der Fall. 2 Extrovertierte, die beide viel sammeln und so.
Ja.
Und dann meine sie, ja, das Gute ist, es wird nie langweilig.
Ja,
denen
ja.
gehen nie die Themen aus. Das ist auch eine ganz gute Kombination.
Ja, ist immer ein bisschen Feuer drin. Aber wir zweifeln nie die Basis an. Also die Basis, die liebevolle Basis ist immer vorhanden. Selbst, wie gesagt, wenn wir verbal mit Messer aufeinander losgehen.
Jürge schafft die Erinnerung und Jürge schafft dir ein Zuhause. Das hat er nie gesagt, oder? Jürge schafft dir ein Zuhause.
Nee, das kam nie. Aber zum Beispiel, als ich 50 wurde, hat mein Vater mir gesagt, Junge, nicht nervös werden, das Beste kommt noch.
Das ist super.
Und jetzt werde ich ja nächstes Jahr auch 60 und ich muss sagen, er hatte recht.
Das Beste kommt noch. Ja gut,
ja.
Die aktuelle Perle, die kam noch. Es kam ein Zuhause. Du warst aber noch nie so zu Hause wie jetzt in Hamburg, oder? Also so bodenständig. Bodenständig ist das falsche Wort. Ansässig ist auch das falsche Wort. Nach welchem Wort suche ich, Atze? Du warst noch nie so sesshaft.
Sesshaft, ist eigentlich für mich ein sehr positiv konnotiertes Wort.
Ja.
Ich war schon sesshaft vorne. Ich war vorher, aber ich war viel unterwegs, das stimmt schon. Und ich bin jetzt begeistert zu Hause hier in Hamburg. Wir fahren auch begeistert weg in Urlaub. Wir waren jetzt gerade 2 Wochen in Biarritz und Paris. Ja. Wir haben uns aber wieder sehr auf Hamburg gefreut.
Ja.
Insofern, ja, ich werde auch hier bleiben. Also Hamburg und Paris, würde ich sagen, haben jetzt Gleichstand.
Warst du Paris-Fan?
Ich bin Paris-Fan tatsächlich.
Ja.
Eben auch, weil es so ein Schmelztiegel der Kulturen ist. Und das spürt man da in jeder Ecke. Auch allein, wenn man mit der Metro fährt. So viel Sprachen in einem Waggon hört man selten. Das gefällt mir gut.
Stimmt, in Berlin hört man immer nur Englisch.
Ja, stimmt. Und das noch angeraunzt. das gefällt mir gut. Aber so Hamburg ist einfach eine Stadt, in der sich's wirklich, wirklich gut leben lässt. Ja. Sie ist groß genug, dass man nicht dies typisch Provinzielle hat.
Mhm.
Und sie ist klein genug, dass man auch noch so Zentren verspürt. Man trifft hier Leute.
Ja.
Ohne sich zu verabreden. Ja.
Ich komme auch aus dem Norden und bin dann aber in den Süden irgendwann gezogen, in den Südwesten. Und als ich dann wieder zurück nach Hause fuhr, da fiel mir wirklich auf, wie anders die Menschen sind. Also im Badischen zum Beispiel, da sieht man schon, du siehst es auch im Gesicht schon, weil das so zusammengeknautscht ist. Na, weißt du, das kann ich nicht machen. Weißt du, du spürst es. Und in Schleswig-Holstein, wo ich hier komme, da ist alles immer so, das Gesicht, da gehen alle, weißt du, alle Gesichtszüge drängen nach außen. Und das Gesicht ist offen, das ist hell, die Stimmen sind auch hell. Du erkennst einen Norddeutschen oft an der Stimmlage. Die sprechen immer so ein bisschen höher. Also, das ist mir erst aufgefallen, als ich unten gelebt habe.
Ja, ja. Aber jetzt ist es doch so, Baden-Baden, das sind doch Badener, ne?
Ja, das sind Badener.
Früher sagte man Badenser, aber das stimmt, glaube ich,
ja,
nicht.
Oh, so frag mich, oh Gott, den Unterschied. Es gibt Badenser, es gibt Badener. Frag mich nicht nach dem Unterschied. Die Freiburger sind Badener auf jeden Fall.
Ja.
Die Karlsruher auch. Das Badener Lied ist das große Lied, das im Stadion gespielt wird. So, aber die Badenser sind irgendwo dann woanders.
Ja, okay, aber worauf ich hinaus wollte, ist, ich hatte das früher auch anders gesehen. Man hätte es ableiten können aus dieser Trinkkultur und Esskultur im Badischen. Das ist ja schon, das hat ja schon ein hohes Niveau. Welche Weine man da trinkt, welche Speisen man zu sich nimmt, wie viel Wert auch drauf gelegt wird. Und da ist mir erst spät klar geworden, dass die Badener natürlich lebenslustig sein müssen. Sonst wird man nicht so auf sinnliche Freuden so einen Wert legen.
Ja, das kann schon sein. Aber die Sprache ist immer so ein bisschen weich, ein bisschen grummelig.
Weil es versteckt sich so ein
bisschen. Ein bisschen grummelig, aller gut, weich, das ist aller gut. Das ist grummelig. Aber Norddeutschland ist hell. Und das merkst du, du gehst in den Laden, du gehst in den Supermarkt, das ist immer lustig. Also ich, und deswegen komme ich jetzt drauf. Ich rede von Schleswig-Holstein.
Ja.
Hamburg ist anders. Hamburg ist nicht Schleswig-Holstein. Hamburg ist ein anderes Norddeutschland. Wie erlebst du das? Für mich ist Hamburg, es ist gediegener, es ist ein bisschen trockener, auch so ein bisschen ruhiger. Das ist nicht so kumpelhaft wie Schleswig-Holstein. Hamburg kann steif sein.
Ja, also das erste, was mir...
Der Marvin lacht da hinter der Scheibe. Bist du eigentlich Norddeutscher, Marvin? Marvin ist Norddeutscher.
Hamburger
auch? Nein, das ist kein Hamburger.
Naja, nur ich bin ja direkt damit konfrontiert, weil ich ein Mädchen aus Schleswig-Holstein habe. Ich wollte immer ein Mädchen aus Heide und das hat auch geklappt. Naja, Schleswig-Holstein war immer Land, es waren Bauern und Fischer. So, und Hamburg war ja natürlich immer ein Schmelztiegel, das war ja das Tor der Welt lange.
Ja.
Dann kommt hinzu, der Hamburger beugt sich nicht. Hamburg hat ja nie einem Fürsten oder König gedient. Und deshalb beugt der Hamburger sich nicht. Als King Charles jetzt hier war, um Hamburg letztes Jahr einen Besuch abzustatten, wurde vorher festgelegt, also er wurde informiert, dass Tschentscher, als er was überreicht kriegt, irgendeinen Orden, dass er sich nicht beugen kann. Weil es gibt keinen Hamburg-Orden. Es gibt den goldenen Schleusenwärter und solche Sachen.
Wie schön ist das denn, der goldene Schleusenwärter?
Ja, ich hoffe, dass ich den irgendwann mal kriege. Aber es gibt keine Medaillen zum Umhängen, weil der Hamburger beugt sich nicht. Und daher ist wahrscheinlich auch ein bisschen begründet dann durch die Kaufmannschaft. Hamburg als eine der ersten Städte, die im Norden das Stapelrecht hatten.
Haben sie, was ist das, Stapelrecht?
Das war früher, wenn so Waren aus aller Welt den Fluss hinaufgeschafft wurden, da mussten sie ja verzollt werden. Die wurden dann irgendwo gestapelt. Das war früher ein Stade. Und fast wäre Stade zum Hauptumschlagplatz geworden. Aber die Hamburger haben durch zwei Tricks da sich einen Vorteil verschafft. Einmal war das kein Bischofssitz. Hamburg hat das einfach irgendwann behauptet. Es gab jemanden, der gesagt hat, ich bin jetzt ja Bischof. Und das andere war eben, dass es keinen Herren gab, dem man gedient hat. Hier war die Kaufmannschaft immer sehr stark. Ja, und daraus hat sich wahrscheinlich dieses Pfeffersäckige entwickelt.
Das Pfeffersäckige. Hör mal, wie gut du dich mit Hamburger Geschichte auskennst
mittlerweile. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher. Das war das Erste, was ich gemacht habe, als ich nach Hamburg gezogen bin. Ich habe mir alle Bücher besorgt, die ich kriegen konnte. Und ja, im Museum für Hamburger Geschichte lernt man so den Rest dann noch dazu, ne?
Dann landet am Ende noch dein Mini-Pli im Museum für Hamburger Geschichte. Ja. Das ist oberstes Ziel, oder?
Nein, das oberste Ziel ist, den Goldenen Schleusenwerder zu kriegen.
Wann kriegt man den denn?
Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, Tim Melzer hat ihn.
Hä? Echt?
Und da muss ich hin, ohne zu kochen.
Okay, wir werden uns mal informiert. Vielleicht kann man Vorschläge machen. Jo. Und dann gibt es ganz viele Vorschläge vielleicht nach unserer kleinen Begegnung. Und dann wird man auf dich aufmerksam und fordert das Mini-Pli an.
Ich kann nur anführen, ich wohnte, glaube ich, 4 Wochen in Hamburg. Da wurde der Jungfernstieg schon autofrei. Also,
Du hast so einiges bewegt.
Ja.
Du hast Hamburg von den Autos erlöst.
Ja.
Von den Staus erlöst.
Ja, und es soll ja zur Fahrradstadt werden. Wir haben zwar immer noch viel zu viele Fahrradunfälle hier, aber es wird besser.
Das hast du aus Münster mitgebracht, Fahrradleidenschaft. Ja, ja, Hamburg wird das neue Münster.
Ja.
Also, nicht, dass sie das wollen, neue Münster.
Um Himmels Willen.
Hamburg wird neu Münster. Schade, es gibt schon Neumünster.
Ja, da zucken jetzt einige wirklich zurecht zusammen.
Ja, gerade weil Neumünster auch gar nicht so wahnsinnig schön ist. Ne? Nee. Kennst du das? Neumünster ist nicht so richtig schön.
Ja, und da gibt es auch, sagen wir mal, sehr viel politisch sehr Verirrte mit sehr kurzen Haaren und sehr dunklen Bomberjacken.
So, Atze, auf Tour auch wieder seit einiger Zeit mit dem aktuellen Programm.
Richtig.
Das ist Der Erlöser.
So ist es.
Sonntagvormittag, das ist die Zeit für die Beichte. Du hast jetzt seit Tourstart genug Zeit gehabt, auch dir Gedanken darüber zu machen, was du eigentlich zu beichten hättest. Was hast du noch niemandem erzählt? Premiere jetzt gerade hier.
Also, da muss ich jetzt wirklich mal überlegen. In meinem Alter hat man sich ja schon die größten Dummheiten abgewöhnt. Ja. Was gibt's zu beichten? Ja, ich bin jetzt nicht besonders regeltreu, wenn ich mich hier im Verkehrsalltag bewege.
Okay, dafür kriegst du Punkte dann immer? Führerschein schon losgeworden?
Nee, hier in Hamburg noch nicht, aber ich fahre kaum noch Auto, ich mache ja alles mit dem Fahrrad.
Ja.
Aber auch da kreuz und quer. Ne? Du weißt ja, man hat immer genau den Standpunkt auf dem Sattel oder in dem Fahrersitz, wo man gerade ist. Ne? Als Autofahrer schimpft man über die Fahrradfahrer und umgekehrt. Aber ich bin meistens Fahrradfahrer. Aber ich halte mich nicht besonders an Regeln, das muss ich schon sagen. Mhm. Aber das ist bestimmt mein ganzes Leben, dass ich mich nicht besonders an Regeln halte.
Ja.
Und das kann besser werden. Da müsste ich wahrscheinlich jeden Sonntag beichten.
Sagt deine Frau, Freundin?
Ja,
deine
die Perle? Hält sich gerne an Regeln. Oh. Und da höre ich doch schon ab und zu mal, dass ich der typische alte weiße Mann bin, der dem bestimmte Sachen egal sind.
Wenn jemand dich alter weißer Mann nennt und wenn es deine eigene Perle ist,
ja.
Was geht in deinem Kopf vor? Wie reagierst du innerlich auf diesen Begriff, der wahnsinnig negativ konnotiert ist?
Ich weiß.
Wie reagierst du darauf?
Ich reagiere ganz ehrlich gar nicht so negativ darauf, weil ich finde, das ist einen guten Hinweis.
Ja.
Und wer möchte schon so ein alter, störrischer Esel sein, gerade so in meinem Alter, da ist doch besser, man wird ab und zu darauf hingewiesen. Ich habe mit Sophie Passmann, die ja damals das Ganze ins Rollen gebracht hat, Alte weiße Männer, hieß ja, glaube ich, das Buch.
Ah ja, stimmt, natürlich.
Ein Versuch der Verteidigung oder so war, glaube ich, die Unterzahl. Ich will mich jetzt nicht ganz festlegen. Ich nehme das als Herausforderung, im Kopf nicht zu alt zu werden. Ich durfte 2 Abende mal in meinem Leben mit Karl Lagerfeld verbringen und dann haben wir auch genau über dieses Thema gesprochen.
Und den Begriff gab es damals schon, zu Zeiten von Karl Lagerfeld.
Nee, es war noch nicht so eine Begrifflichkeit, aber wir haben darüber gesprochen, wann man im Kopf alt ist oder wie man sich benimmt und so. Und er meinte, ich habe einige Mitarbeiter, die sind mit 28 älter als eine Freundin von mir, die ist 94, weil die viel beweglicher im Kopf ist. Und wenn du sagst, was macht das mit dir, dann muss ich sagen, für mich ist das eine Aufforderung, eben nicht sofort knöcher zu werden. Und man kann auch mit 85 noch junge Gedanken haben und sich verändern. Und Menschsein heißt ja auch Entwicklung. Und ich glaube, wenn man als alter weißer Mann bezeichnet wird, kann das ein sehr netter Hinweis auch sein.
Und es kann auch wirklich seine Rechtfertigung haben.
Ja,
aber.
Absolut.
Ich sage jetzt mal ein Aber. Man soll ja nie Aber sagen. Ja. Schaffst du das in der Beziehung? Man soll nie Aber sagen. Ich finde es total schwer.
Ja.
Das kennst du bestimmt auch. Hast bestimmt auch schon von Leon Winscheid, deinem Partner im Podcast,
total.
Betreutes Fühlen gehört. Man soll nicht Aber sagen.
Ja.
Das ist total schwer, ohne Aber zu leben.
Total. Und dabei kommt ja da immer die eigentliche Information nach dem Aber. Ne?
Ja, die wichtige Information.
Ja.
So, mein Problem ist jetzt mit diesem Begriff alter weißer Mann, der oft gerechtfertigt ist.
Ja.
Super, dass man es benennen kann.
Ja.
Ich finde nur, er wird inflationär verwendet. Und zwar auch für Situationen, die nichts mit dem alter weißer Mann zu tun haben. Und das finde ich kacke.
Genau. Und an solche Stellen antworte ich eigentlich immer so, das haben wir jetzt sehr oft bemüht. Fehlt dir die Fantasie, jetzt mal eine andere Begrifflichkeit für diese spezielle Situation zu verwenden?
Mhm.
Und meistens hilft das. Mit dem großen Label alter weißer Mann lässt sich nicht alles erklären. Und meistens ist das so, dass das Gegenüber dann nach einer anderen Begrifflichkeit sucht.
Manchmal kann man sagen, wenigstens junger weißer Mann. Sorry, also wenigstens junger weißer Mann. Gell, den Begriff hört man gar nicht. Oder hast du ihn schon gehört?
Nein, nee, aber hast du nicht auch das Gefühl, dass alter weißer Mann so inflationär ist, dass es sich langsam selber löscht?
Ja, ich weiß es nicht. Und dann aber auch wirklich sehr schön, ich habe neulich mit Meltem Kaptan gesprochen, auch der Comedian, und die sagte, ja, alter weißer Mann, ja klar, also die sieht es total cool und die ist wirklich relaxed.
Ja.
Und ich sagte, hey, es gibt so viele Frauen, die sind alte weiße Männer.
Ja,
genau, auch Frauen kriegen ja den Begriff mittlerweile schon ab. Finde ich jetzt aber auch ganz fair dann.
Ja, da geht es ja dann um die Geisteshaltung, weil alt und weiß, würde ich jetzt wirklich sagen, stimmt, was die körperliche Hülle angeht.
Ja,
ich versuche dann aber der Jugendliche bunter zu sein im Kopf.
Ja. Bunt ist immer gut, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Eine Psychologin hat mal gesagt, ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, aber so auch als Entschuldigung, kein schlechtes Gewissen haben zu müssen, sagte sie, das Leben ist bunt.
Ja, und das ist doch das Schönste, was es gibt, dass alles bunt ist.
Ja. Ja, das Leben hat viele Facetten, sagt sie immer. Und das trifft den Nagel wirklich so oft auf den Kopf.
Ja, das stimmt, das sollte man auch noch mehr verinnerlichen. Das Leben hat viele Facetten und da steckt ja vielleicht auch die Lösung. Vieles versteckt sich hinter den Begrifflichkeiten, aber man sollte doch jederzeit auch anderen Leuten versuchen, die Angst zu nehmen vor dem Bunten.
Ja.
Und das ist ja oft das Problem. Ich rede ja auf der Bühne auch drüber, dass es 50 Geschlechter gibt. Und dann sage ich, die Ängstlichen von euch sagen, nein, stimmt nicht, Mann und Frau. Und jetzt beruhigt euch mal, überlegt doch mal, wie viele Möglichkeiten das mehr sind. Das gibt es ja nicht mal bei Playmo. 50 Geschlechter, wunderbar. Und dann merkt man schon, dass man mit Comedy manchmal eben auch so ein bisschen die Versteiftheit und die Angst rausnehmen kann. Und es ist ja so, klingt jetzt zu pathetisch, aber... Es bleibt gleichwohl, ist die Aussage richtig, hinter der Angst findet man das Glück. Und es geht darum, Ängste zu überwinden.
Das ist ganz interessant. Hinter der Angst findet man das Glück. Das passt zu der Aussage, dass man nur, indem man aus seiner Komfortzone heraustritt, sich weiterentwickelt, auch Freude heranschafft, sozusagen. Denn Komfortzone klingt, finde ich, ganz toll. Ich bin mal aus der Komfortzone rausgegangen. Aber es ist ja immer unangenehm. Es ist immer etwas, was man wirklich nicht machen möchte.
Ja, ja.
Was ist bei dir außerhalb der Komfortzone?
Eigentlich findet mein ganzes Leben da statt, wo ich über Grenzen gehen kann. Und ich habe so einen Spaß daran. Ich weiß, ich auch, wie wahrscheinlich jeder, habe ich in meinem Bekanntenkreis viele Leute, die sehr ängstlich sind. Und vielleicht hin bis zu Angststörung. Das habe ich auch. Und ich merke, die brauchen ihre Routinen, die probieren nicht gerne was Neues aus. Und bei mir ist es im Gegenteil so, ich brauche immer wieder was Neues. Ich muss immer wieder was Neues ausprobieren. Ich muss immer wieder dahin gehen, wo ich noch nicht war. Und wahrscheinlich habe ich einfach gute Wurzeln anscheinend, die ich dazu benutzen kann, nicht so ängstlich zu sein. Und ich bin wirklich kein ängstlicher Typ. und bin manchmal auch vielleicht zu unvorsichtig, aber jetzt gehen wir mal hier lang, da waren wir noch nie, wäre so eine typische Aussage für mich.
Aber dahinter steckt vor allem Neugierde, das ist total
super. Totale Neugierde, ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man selbst mit Mitte 80 noch total neugierig bleibt.
Erwähnst du schon wieder Mitte 80? Du tust so, als wärst du Mitte 80.
Nein, ich...
Dieses Mitte 80 ist ein Ziel, oder?
Ja, weil mein Vater ist 87 geworden, ja. Und er war bis kurz vor seinem Tod verdammt gut drauf. Und deswegen erwähne ich es wahrscheinlich auch so oft. Und ich habe eben von Lagerfeld erzählt, aber bei der letzten Begegnung war er auch schon über 80. Und war so super interessiert. Das war in Nürnberg bei Wetten, dass haben wir uns backstage getroffen. Wir kannten uns vorher schon. Ja. Und dann, er war sehr früh da, schon in vollem Ornat mit gepuderten Haaren und Handschuhen an. Und der hat sich backstage, hat er sich mit Britta Steffen unterhalten. Die hatte gerade im Fechten gewonnen, eine Medaille gewonnen in Peking. Der hat sich mit Hip-Hopern unterhalten, irgendwelche bekannten Hip-Hopper aus New York, hat mit denen über Texte gesprochen. Ja. Der hat sich aber im nächsten Moment auch mit dem Hausmeister der Halle unterhalten, aber genauso intensiv. Ja. Der hat sich dann im nächsten Moment mit Selma Hayek, die auch da war, im Dirndl übrigens, unterhalten. Und der hat sich für alle wirklich ernsthaft interessiert. Und so kamen wir dann auch auf das Thema und dann sagte er in seiner gewohnten schnellen Art, ja, Entschuldigung, das ist ja so, wenn ich mich nicht weiter hier interessieren würde, wäre ich ja im Kopf alt. Ich hab eine Freundin, die ist mit 94, ist sie jünger als viele 28-Jährige, die für mich arbeiten. Das fand ich großartig.
Ich finde das ganz interessant. Du machst Karl Lagerfeld nach ohne den Lispler. Ich würde sofort immer sagen, ach so, das musst du heute ganz anders sehen. Also sofort würde man als wirklich Charakteristikum sofort das Lispeln hervorholen. Du hast das nicht gemacht. Hat das einen Grund?
Nö. Ich habe ihn einfach als super herzlich kennengelernt und merkst du, wir sprechen schon wieder über einen Hamburger.
Ich wusste gar nicht, dass der Hamburger ist. Dass Karl ein Hamburger ist.
Doch, der ist Hamburger, so richtig. Sein Vater war ja ein berühmter Fabrikant, Glücksklee. Bärenmarke Milch. Okay. Und Mutter war ja auch eine hochintellektuelle Person. Und Karl sagte immer, meine Eltern waren beides Früchtchen. Damit meinte er, die haben auch mit anderen rumgemacht. Sagte er, mein Vater immer in Hamburg, meine Mutter in St. Petersburg. Aber das waren beides Früchtchen. Und dann wollte er immer nach Paris zu seiner Tante. Ich muss nach Paris. Und dann hat seine Mutter gesagt, ja, aber Karl, Hamburg ist doch das Tor zur Welt. Und hat er immer geantwortet, ja, Mutter, aber eben nur das Tor.
Das Tolle an ihm ist wirklich diese Offenheit. Und das ist das, was vielen fehlt mittlerweile. Offenheit. In vielen Facetten leben. Gell? Es sind so ein, zwei Facetten, aber nicht drüber hinweg. Ja. Das ist ein bisschen das Problem jetzt.
Ja, und deshalb, das heißt Ängste überwinden, nachschauen, jeden Deckel mal hochheben, mal schauen, wer hier ist, mal schauen, wer da ist, sich mit jedem unterhalten. Ja. Und das macht das Leben so viel reicher.
Was hast du gesagt? Hinter der Ängstlichkeit wartet das Glück? Oder wie war
hinter der Angst wartet das Glück, ja.
Hinter der Angst wartet das Glück. Und du hast jetzt auch gerade gesagt, Angststörung kennst du auch?
Aus meinem Umfeld.
Aus deinem Umfeld.
Mir selber ist Gott sei Dank gegeben, nicht besonders viel Angst zu empfinden.
Okay,
was auch nicht immer gut ist.
Aber besser keine Angst als Angst.
Ja, und meistens geht's ja gut aus. Die meisten Ängste, die man so hat, sind ja eigentlich unbegründet.
Schwermut, ist das noch ein Thema in deinem Leben? Denn du hast auch damals geschrieben, vor 2 Jahren, Schwermut zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Sippe. Gibt's ja auch ein paar tragische Geschichten und so weiter.
Richtig.
Hast ja darüber geschrieben, auch erzählt und so weiter. Inwiefern ist es bei dir ein Thema?
Selten. Es kommt vor, so ein, zweimal im Jahr, speziell so im Frühjahr. Da gibt's schon mal so 1, 2, 3 Wochen, wo ich melancholisch bin.
Ja. Normal, oder?
Aber ich empfinde das mittlerweile auch als Glück. So als einen guten Hintergrund, vor dem man besonders bunt malen kann.
Die Melancholie.
Ja.
Weil sich das andere danach dann wieder ein bisschen besser, ein bisschen krasser anfühlt. Ne?
Ja, und so ohne Amplituden empfindet man ja wahrscheinlich auch gar nicht so viel Glück. Und die Tiefen gehören dazu. Und die kann man auch begründen.
Und zwar?
Ich meine nicht argumentativ begründen, sondern ergründen wäre vielleicht das bessere Wort.
Ja. Warum im Frühling? Also interessant, im Frühling.
Jetzt wird es medizinisch, aber ich hole nicht weit aus. Heuschnupfler, der ich bin, ist das so eine Zeit, da kann ich nicht viel machen, da ist der Kopf dicht und dann geht es auch schon mal runter mit der Laune.
Ja gut, das ist natürlich überhaupt kein Wunder dann.
Ja, und das bedingt irgendwie auch den Einfluss dann auf die Psyche. Aber wie gesagt, wenn meine Cousine und Cousins zusammenkommen, dann bei uns in der Familie gibt es ja nun wirklich viele Fälle von Depressionen und eben auch Suizid. Auch meine Oma hat sich ja erhangen auf dem Dachboden. Okay. Und deswegen war das auch immer ein Thema bei uns in der Familie. Aber wir gehen da relativ locker mit um. Dann heißt es schon mal, wenn die Cousins, Cousinen sich treffen und mittlerweile auch deren Kinder, hast du deine Depression dieses Jahr schon gehabt? Und dann kann schon fast drüber gelacht werden. Also ich will das Thema nicht verharmlosen, nein, ne? Weil da sind auch ganz schwere Fälle dabei. Aber wir gehen da offen mit um.
Wie ist so ein Familientreffen von Familie Schröder? Wie viele kommen da zusammen?
Och ja, mittlerweile hat sich so ein bisschen auseinandergezogen, aber früher waren das dann so 60 bis 80 Leute und mein Vater hatte 8 Geschwister, meine Mutter hatte viele Geschwister, ja, da kam schon einiges zusammen, aber da war immer viel gute Laune im Spiel, es wurde viel gesungen, die waren alle sehr musisch, aha, viele Musiker dabei.
Volksmusik?
Auch klassische Musik. Auch Streichinstrumente, da war alles vertreten.
Die haben Streichinstrumente gesungen?
Nein, die haben Streichinstrumente gespielt, aber kannten darüber natürlich alles. Und mein Vater kannte jede Oper, jede Operette. Und wir Kinder ich könnte wahrscheinlich einige Operetten mitsingen.
Echt?
Nur weil mein Vater abends zum Einschlafen für meine Schwester und mich dann irgendwas gesungen hat aus der Barbier von Sevilla oder My Fair Lady.
Aus der lustigen Witwe.
Ja, der hat die lustige Witwe im Stehen gegeigt, so hieß es früher immer. Ja.
Ach, guck mal, konntest du mit der Musik was anfangen? Denn du warst ja der Rocker dann irgendwann, der in der Band war. An den Drums waren es doch, ne? Du warst ja der Trommler vorm Herrn.
Ja, mein erstes Instrument war Zugposaune. Das unerotischste Instrument der Welt, würde ich mal sagen, zusammen mit Oboe und Fagott. Gegen dieses Image galt es anzuarbeiten. Dann hatte ich mal eine Zeit lang ein bisschen Akkordeonunterricht und dann war es irgendwann Schlagzeug. Aber Instrumente standen bei uns immer rum. Mein Vater war Multi-Instrumentalist, deswegen, man musste sich alle nur bedienen. Wir hatten immer ein Klavier im Haushalt, obwohl wir nicht viel Geld hatten. Meine Schwester war eine gute Pianistin, aber da stand auch eine Tuba rum. Da hat man mal probiert, so als kleiner Junge da irgendwelche Töne rauszukriegen. Da braucht man ja schon ein gewisses Volumen. Ja, und Schlagzeug stand immer da. Und wenn meine Schwester Klavier gespielt hat, dann habe ich dazu Schlagzeug gespielt. Das war eine ziemliche Kneifzangenbesetzung, aber von daher, ich hatte nie Unterricht und bin dann in verschiedenen Bands gelandet und hatte ja eine Zeit lang auch ganz guten Erfolg damit.
Beim Erlöser-Programm geht es ja auch darum, natürlich, das ist der Hintergrund, dass wir alle permanent eigentlich in heutigen Zeiten schlechtes Gewissen haben müssen. Weil man kann ja an jeder Ecke irgendwas schief machen, ne? Also die Stimmung ist ja wirklich ganz oft im Keller. Religion, ist das ein großes Thema bei dem Programm? Religion?
Großes Thema. Ich sage auch am Anfang des Programms, dass natürlich jetzt viele erwarten, dass es besonders sakral wird. Aber dann stellt ihr auch ein Kreuz auf der Bühne und ich würde dranhängen mit einer Hornbach-Werbung oder so. Aber da sage ich gleich, nee, wir sind hier nicht auf dem Kirchentag und... läuft alles sauber und diskret ab. Und die Erlösung ist ja oft im Kleinen. Wenn du morgens in die gekachelte Abteilung gehst und dich da bei der großen Pfandrückgabe von 8 Kilo Humus und Resthirn trennst und dann die Spülung betätigst und dann denkst, jetzt haben die Stadtwerke das Problem. Auch das kann ja die erste Erlösung des Tages sein.
Ja, wir können einander auch gegenseitig erlösen.
So ist es. Na? Sollte man vielleicht auch öfter machen. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich irgendwo reinkomme in größere Runden, dass ich sage, ganz zu Anfang, es tut mir alles sehr leid. Auch das ist schon erlösend für alle Beteiligten. Aber natürlich ist es auch schön, wenn man mal rumgeht und Leuten sagt, ich finde dich gut, das hast du gut gemacht. Oder einfach Schulterklopfen. Ja. So 3-mal Schulterklopfen am Tag sollte schon sein.
Ja.
Und das kann man einfach, kostet kein Geld und macht die Welt besser.
Aber wie ist das, wenn man an einen Stammtisch kommt und einmal so 3-mal auf den Tisch klopft? Ist das schon Erlösung?
Nein. Ich glaube, das ist einfach ein Stumpfsinn.
Oder? Ist aber wieder so, ich klopfe mal so, ich mache mal so.
Ich mache mal so in die Runde.
Machst du das auch manchmal? Also kennst du den Satz?
Nee, ich kenne den Satz und ich finde das ganz furchtbar. Weil mir ist schon wichtig, ich habe tatsächlich auch einen Stammtisch in Münster nach wie vor, da fahre ich einmal im Monat hin. Mir ist schon auch wichtig, alle wirklich zu begrüßen, denen in die Augen zu schauen und in den Arm zu nehmen. Da nehme ich mir auch viel Zeit für.
Was sind noch Dinge, die du nicht magst? Was ist mit dem Satz, alles gut? Willst du das jetzt machen? Alles gut.
Ja, da frage ich dann sofort nach. Wie, alles gut? Dann möchte ich, schon eine Begründung haben. Nein, ich hasse diese Floskeln.
Ja, ja.
Auch Mahlzeit und
Mahlzeit.
Gestern ging es noch und so. Das ist ja auch alles ein Verstecken von Emotionen. Dass man so Floskeln benutzt und ich unterhalte mich gern, ich sammel auch einen ganzen Abend, aber ich will nicht diesen typischen Smalltalk haben.
Ja.
Habe ich heute Morgen noch am Telefon, bin ich fast unter die Decke gegangen. Ich sage ja, in Hamburg ist doch immer schönes Wetter, weil alle haben jetzt den Herbstblues und dann hörst du am Telefon, ach ja, Hamburg, da ist ja auch so grau. Und ich sage ja immer, in Hamburg ist schönes Wetter, hast ja eben schon gehört. Ne? Und das zum Hamburger, der hier hinter den Knöpfen sitzt. Und für mich ist es also, für mich ist es Hamburg. Und dann höre ich, ja, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung.
Weißt du, oh Gott, Marvin verkriecht sich gerade hinter seinem Tisch.
Und wir kannten uns noch nicht, deswegen nutzt man dann so eine Floskel. Aber schöner wäre es doch, einfach so wirklich über die Emotionen zu sprechen, die man dabei hat. Ja? Und ich benutze das auch manchmal, dass ich erstmal, wenn ich Leute nicht kenne, irgendwelche Floskeln bringe. Aber ich mag es nicht.
Ja.
Und wenn ich auch nur einen Funken Zeit habe, versuche ich dann wirklich drüber zu reden.
Also Marvin, auch er floskelt manchmal, auch in Situationen, ja, wo er jemanden nicht kennt.
Du bist entlastet.
Das ist jetzt keine direkte Kritik. Also nicht, dass Marvin doch bereut, dass er hier dabei ist.
Nein, aber auch an alle HörerInnen. Das ist doch keine Antwort, dass man sagt, es gibt, das haben wir jetzt so oft gehört. Das ist so ähnlich wie alter weißer Mann.
Ja.
Das muss nicht sein.
Was ist mit der Formulierung, na, wie geht's? Denn ich weiß von, glaube ich, deinem Co-Partner hier, von Leon Winscheid, dass der nie sagen würde, wie geht's. Sondern der hat mir, meine ich mal, gesagt, ich glaube, er war das, er begrüßt die Leute immer mit, was ist dein Gefühl? Aber da habe ich mich nicht dran gewöhnen können. Das finde ich total anstrengend.
Ich finde es auch gar nicht so schlimm zu fragen, wie geht's. Es kommt ja immer darauf an, wie man es sagt.
Ja.
Wenn ich sage, na Christian, wie geht's dir denn?
Ja,
das ist ja schon mal ein anderer Einstieg. Da hast du doch.
Wie geht's dir denn? Ja, das klingt fast schon, also es klingt interessiert sogar.
Interessiert.
Es klingt
auf jeden
sogar
Fall,
authentisch.
Ne? Ja.
Okay.
So, da gibt's Leute, die sagen, ja, gestern ging's noch, ne? Und dann das ist auch schon wieder so ein Tourstopper, ne?
Ja.
Ja.
Von meiner Oma hatte ich eigentlich ganz gut vor. Was gibt's Neues? Da ist man erstmal gefordert, oder? Auf
absolut.
Die Frage, was gibt's Neues? Will die Person wirklich wissen, was es jetzt Neues gibt? Meine Oma hat daraufhin immer gesagt, ja, das Alte ist noch nicht alle.
Okay.
Aber
okay.
Dir gefällt das immerhin. Ich meine, den finde ich eigentlich auch ganz gut.
Das kann ich noch nicht, deshalb gefällt es mir.
Ja, die hat immer gesagt, das Alte sind noch nicht alle.
Ja, ich hatte so eine Tante, die sagte dann erzählt man irgendwas und dann sagte sie auch nichts, sondern sagte, ja, dann höre ich es ja. Ne? So, und da hast du auch gedacht, ja, und jetzt? Aber man kann doch wirklich auch nett fragen, wie es geht und Interesse zeigen, in die Augen schauen. Und meistens frage ich dann als zweites, bist du glücklich so mit allem?
Da muss man aber gleich auspacken. Bist du glücklich? Das ist schon eine richtig offensive, finde ich fast schon aggressive Frage.
Ja, aber...
Bist du glücklich? Ja, erwartest du, dass man jetzt ehrlich antwortet? Weil das wird ja ein Sermon ohne Ende, wenn du Pech hast.
Ja, stell mal vor. Das heißt, ja, willst du das jetzt ehrlich wissen? Oder sagst du, nee, nicht wirklich.
So ist das.
Ja, aber man muss doch dem anderen die Möglichkeit geben, auch mal wirklich was zu sagen, ne?
Ja. Eine der ehrlichsten Unterhaltungen fällt mir jetzt gerade ein, das ist ja eigentlich die von Josef Beuys. Du kennst das ja. Hat er ja, glaube ich, in Düsseldorf mal auf einer Bühne gemacht, wo die Damen beim Kaffeeklatsch sitzen.
Ja.
Und es geht immer nur, ja. Nee. Du kennst das?
Nee, das kenne ich nicht.
Das ist, gut, das ist 100 Jahre alt, aber, und ich glaube, er macht das 15 Minuten lang.
Ah, okay.
Ja.
Als Kunstinstallation.
Nee.
Ja,
also man kann sich die vorstellen, die alten Damen, die da alle so sitzen, und so nur,
würde meine Tante ja reinpassen, ja, dann höre ich es ja wohl, ne? Ja.
Nee.
Oder sagte, was gibt's denn Neues? Und dann, wenn ich dann gesagt habe, da ist nicht viel passiert. Und dann sagte meine Oma immer, doch, aber das willst du mir sicher nicht erzählen. Ne?
Clever.
Ja.
Und was sagst du dann?
Naja, dann bist du am Überlegen. Ja, was ist denn mit der Maria hier aus der Nachbarschaft? Mit der Maria. Oma, das weiß ich wirklich nicht. Du weißt das wohl, du willst das nur nicht erzählen.
So geht es dann immer.
Ja.
Die macht sich das aber auch ein bisschen einfach, ne?
Ja.
Also.
Ja, die ist ja auch Das geht ja gar nicht, ne? Ja, wir könnten auch so ewig so weitermachen. Ne?
Ja.
Aber ich hatte
ja
gestern mit Leon, das müsste eigentlich heute rausgekommen sein, ja, das Thema Klatsch, Tratsch, also Gossip.
Ach,
und die Funktion, dass es eben gute Seiten auch davon gibt.
Das Verbindende, vor allem innerhalb eines Betriebs, ne, in der Firma,
genau, wie Klatsch verbindet. Dann Positionsbestimmung, wo stehe ich hier in dieser Gruppe?
Positionsbestimmung.
Ja, und Zugehörigkeitsgefühl, weil ohne Gruppe, das ist ja so ein Urgefühl, ohne Gruppe kann man nicht überleben. Mhm. Und das macht dich ja dann zum Teil der Gruppe auch, dass du Informationen bringst, Informationen kriegst. Ja. Das ist schon ein schönes Thema eigentlich.
Ja,
und ich liebe tatsächlich auch Gossip. Für mich ist fast ein Fixtermin jeden Tag Frauke Ludewig exklusiv.
Ich kann das ja nicht mehr gucken. Ich habe das früher, als ich jung war, als ich so jung war wie du, habe ich das auch geguckt immer. Und heute denke ich sofort, Zeitverschwendung. Ich kriege körperliche Schmerzen.
Ach, ehrlich?
Ich kann Boulevard nicht mehr lesen, nicht mehr hören, nicht mehr sehen. Es geht nicht.
Ich krieg
Krämpfe.
Also wir gucken das immer zu zweit zusammen.
Ja,
und gestern war es auch wirklich besonders dämlich. Aber das hat uns dann auch so amüsiert, da war ein großer, langer Bericht nochmal über Angelina Jolie, die jetzt ihren Sohn, den sie mit Brad Pitt zusammen hat, der Öffentlichkeit präsentiert hat. Was ja an sich schon total biernig ist, ne?
Ja.
Einen 18-Jährigen so zu präsentieren. Aber so ist das halt. Oder Sylvie Meis, wenn Sylvie Meis sagt, über meine Beziehung spreche ich nicht. Ja. Und du denkst dir, ja, nur mit Frauke Ludewig und der Bild, ne? Ja. Das ist für mich die wahre Comedy da.
Saßt ihr schon mal auf dem Sofa und es kam was über dich?
Ach ja, Frauke und ich haben eine tolle, lange Vergangenheit. Wir haben ja, das ging letztens wieder durch die Presse, wir haben mal eine sehr wilde Party zusammen in Oberstdorf gehabt. Jetzt wird es wirklich boulevardesk.
Ja.
Und dann hat sie irgendwo im Interview erzählt, ich habe Atze schon oben ohne gesehen.
Aha.
Wo ich dann für mich gedacht habe, ich sie auch, habe ich aber nicht gesagt. Und dann wurden wir zusammen in eine Talkshow eingeladen. Und wir merkten im Rahmen der Talkshow, dass eigentlich darüber gesprochen werden sollte. Und dann konnten wir die Situation, dann wollten aber alle wissen, was war denn damals mit euch beiden? Und dann konnten wir uns aber auf die Formulierung einigen. Unsere Seelen haben sich berührt. Da wusste zwar keiner weiter Bescheid, aber wir wurden in Ruhe gelassen.
Ja, guck mal, das, was du bei der NDR Talkshow jetzt nicht erzählen wolltest, hast du jetzt hier erzählt.
Ja, ne? Genau. Ich musste dir ja auch ein bisschen Geheimnisse vor die Füße werfen. Ne?
Ja, du hast halt Spaß am Boulevard. Du prägst den Boulevard in gewisser Weise ja auch dann mit. Erzählst natürlich auch
davon.
Ja, lebst auch davon, natürlich,
ja,
klar.
Ja, wenn... Das Einzige, was sehr enttäuschend ist, ist, seit 20 Jahren sind es fast immer dieselben Namen. Dann taucht eine Sylvie Meis auf, ein Gottschalk ist dabei, dann ist eine Veronika Ferris. Ja. So diese C- und D-Promis von Love Island, Sommerhaus der Stars und so, die geben meistens nicht viel her, weil die zu assi sind. Und eindimensional, wollte ich sagen. Das war das Wort, was ich mit Assi abgekürzt habe. Aber so, die geben dann ja seit 20 Jahren immer dieselbe Milch sozusagen. Und das ärgert mich so ein bisschen, dass so wenig neue Namen dazukommen. Aber ich glaube, die neuen Künstler sind alle etwas vorsichtiger geworden mit dem, was sie so raushauen.
Ja, schnelllebiger. Außerdem ist vielleicht so die große Boulevardlandschaft, die sind nicht mehr so darauf angewiesen, weil alles schon in den sozialen Netzwerken,
weißt
du, einfach schon kolportiert wird, quasi in der Minute, wo es passiert. Das heißt, der Boulevard kann es gar nicht mehr so als großes Ding aufgreifen.
Ja, ja.
Möglicherweise.
Ja, da muss man schon was reininterpretieren. Ne? Vielleicht ist halt dein Interesse deshalb auch erloschen, weil über Instagram und Facebook und TikTok schon alles so vereimert wird.
Aber vielleicht bin ich auch einfach irgendwann erwachsen geworden.
Vernünftig.
Bist du schon erwachsen geworden? Oder wann bist du erwachsen geworden?
Ich glaube, das steht noch aus.
Ja?
Da bin ich noch zu kraus im Kopf und auf dem Kopf. Ich weiß es nicht. Mein Vater hat es auch geschafft, so eine gewisse positive Naivität, sich bis ins hohe Alter zu bewahren. Und das ist halt mein Vorbild. Wie man heute schon dauernd wieder rausgehört hat.
Habt ihr zusammen Musik mal gemacht? Ja.
Haben wir auch, Und er war ja auch einer meiner besten Kumpel. Meine Mutter kommt jetzt gerade zu kurz in diesem Gespräch. Die hat mir die Fäden im Hintergrund gezogen. Sagen wir mal, mein Vater war der Mittelstürmer und meine Mutter war Toni Kroos.
Ach so, nicht mal der Libero. Ich hatte gerade an Franz Beckenbauer, den Libero mit der 5 gedacht. Also die Mutter war Toni Kroos sogar.
Ja, würde ich sagen. Der hat die Bälle verteilt aus dem Mittelfeld, ohne für groß Aufsehen zu sorgen. Und ähnlich wie bei Toni Kroos, die Frisur saß immer.
Wie bei dir ja auch. Wie viele Mini-Plis hast du eigentlich zu Hause? Also, wie viele braucht man?
Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst.
Also, alles klar. So, auf der Bühne bei Der Erlöser geht es natürlich auch um Musik zum Beispiel. Du machst dir ein bisschen lustig über Schlagertexte.
Bissl ist gut.
Ob das nun Roland Kaiser ist oder Revolverheld, wen haben wir noch dabei?
Andrea Berg. Bis hin zu Rammstein. Ja, man kann die Texte, wenn man sie sich ernsthaft vorliest und vorlegt, kann man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln. Also fangen wir mal bei Roland Kaiser an. Manchmal möchte ich schon mit dir diesen unerlaubten Weg zu Ende gehen. Da kann man sich ja ungefähr vorstellen. Du verlierst den Mann, ich verliere den Freund.
Und der hat aber noch einen besseren Text, und zwar, wo es um einen Dreier geht. Aus einem seiner letzten Alben.
Ja.
Das fand ich einen relativ coolen Text. Weißt du, welcher das ist?
Sie, er und ich.
Irgendwie
sie und ich oder so.
Ja.
Schon sehr gewagt. Aber selbst Santa Maria, Insel, die aus Träumen geboren, da gehen wir ja noch mit. Aber da kommt ja irgendwann, hielt ich ihre Jugend in den Händen. Da wird es ja langsam justiziabel. Oder Joanna, geboren, um Liebe zu geben.
Ja.
Joanna... Liebe zu geben. Ohne Sorgen an den Morgen danach und so. Ne? Es geht, das ist der deutsche Schlager. Es geht immer darum, irgendwas Verbotenes zu tun mit jemandem, den man eigentlich nicht darf. Und das darf keiner wissen. Oder Andrea Berg, du hast mich 1000 Mal belogen, du hast mich 1000 Mal verletzt.
So, ja, jetzt, immer wie doof kann man als Frau sein? Alter, die lässt sich 1000 Mal belügen.
Also 3-mal würde man schon sagen, jetzt lösch mal langsam die Nummer und blockier den. Aber wie dumm musst du sein, dich 1000 Mal verletzen zu lassen, 1000 Mal belügen zu lassen und dann zu singen, ich würde es wieder tun mit dir heute Nacht. Ich meine, dümmer geht's doch nun mal wirklich nicht mehr, oder?
Nein.
Und wir könnten jetzt immer so weitermachen. Es gibt von Gigi Anderson gibt's einen Schlager, der heißt Nein heißt ja, wenn man lächelt so wie du. Und in Zeiten von MeToo und Sexismusdebatte geht das schon ganz schön weit, finde ich. Ne? Und Oder Maite Kelly und Roland Kaiser zusammen, warum hast du nicht Nein gesagt?
Okay.
Jetzt, also ich will nicht zu weit gehen, aber jetzt stellt euch mal vor, der Song wäre von Rammstein. So, weiter wollen wir das nicht ausführen. Aber du merkst, da ist so viel Komik auch drin. Ne?
Das stimmt.
Und so viel Blödheit auch. Oder Revolverheld, ich lasse für dich das Licht an.
Aber finde ich hübsch.
Ja,
man soll nicht aber sagen.
Früher wurden Flüsse durchschwommen für Frauen, Tiger getötet, Kriege geführt und er lässt das Licht an. Ja, hallo. Ja. Und er verleugnet sich ja auch in dem Song. Ne? Ich verkaufe für dich meine Plattensammlung und so. Ja. Also ich gebe mich komplett auf als Persönlichkeit, nur damit ich dir gefalle.
Ja, wird er nicht glücklich. Das hält keine 2 Jahre.
Nein, wollte ich gerade sagen. Die werden das 7. Jahr nicht erleben.
Nein, das 7. Jahr nicht.
Also mach das Licht aus und...
Ja, wobei, gerade das, was du von Roland Kaiser zitierst, hast, ich fand, das war schon fast poetisch. Denn ich habe mich neulich sehr gefreut über einen Song von Olaf der Flipper. Das ist ja einer von den Flippern.
Oh, jetzt wird's interessant.
Der heißt Olaf und der nennt sich aber als Künstler Olaf der Flipper. Und alleine das fand ich schon sensationell.
Das ist schon gut.
Ich habe es nämlich in der Giovanni Zarella Show habe ich das nämlich gesehen.
Ach,
und da hat er auch den Song angesungen. Da macht es bum 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 bänge bum bum bum. Ich habe ein Herz aus Schokolade. Und ich finde. Und ich finde, da wird's richtig schlecht. Weil ich finde, das wird Santa Maria und Insel aus Träumen geboren.
Das ist doch poetisch.
Das finde ich wirklich noch poetisch. Aber bum, 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 Menge, bum, bum, bum. Ich habe ein Herz aus Schokolade. Wenn ich ein Mädchen sehe, dann schmilzt sich gleich wie Schnee und so. Also ich finde, da wird's schon richtig...
Wenn ich ein Mädchen sehe, dann schmilzt sich gleich wie Schnee. Ja, auch bei den Flippers war ja...
Nein, dann schmilzt es gleich wie Schnee. Ich glaube, es schmilzt sogar.
Das Herz.
Ja, das Herz.
Ja, dann, das auch da würde man ja sagen, dringend mal zum Kardiologen, oder? Ja, da gibt's ja einiges. Jetzt habe ich schon fast wieder Lust aufs nächste Programm. Das ist gesichert. Ich muss mir ja nur die Texte vornehmen.
Ja.
Und dann geht's rund. Und ich singe ja mit dem Publikum diese Lieder. Und ich habe ja nicht mal ein Musikinstrument auf der Bühne. Das funktioniert total. Wenn du anstimmst, du wolltest ja nur mal den Abend vertreiben und nicht gerade allein gehen und riefst bei mir an. Da kannst du sicher sein, egal welche Veranstaltung ich spiele, habe ich sogar mit dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Henrik Wüst erlebt, dass er auch mitgesungen hat. Ja, und so ist es Teil der Kultur, aber man denkt nicht drüber nach. Und du findest wirklich, wirklich bescheuerte Texte, wo man denkt, eine Stunde vielleicht mal länger dran gesessen, dann wäre es doch vielleicht gut geworden. Ja, und es gibt von den neuen deutschen Sängern gibt's genauso dumme Texte. Wir hatten jetzt schon Revolverheld oder von mir aus auch Vincent Weiss, denn da müsste Musik sein, wo du denkst, ja, müsste. Schön wär's. Aber es gibt auch, nehmen wir mal wieder einen Hamburger, Johannes Oerding. An solchen Tagen, wie heißt das Lied?
An solchen Tagen. Heißt es, ist es Lied? Nee. An solchen Tagen.
Wenn sich beide im Kreise drehen und so. Da finde ich schon, da hat er sich wirklich Mühe gegeben und das ergibt auch einen Sinn.
Ist auch coole Musik, ist auch coole Songwriting.
An guten Tagen, es gibt jetzt nicht gut und schlecht und so. Kriege ich den Text jetzt nicht hin, aber es gibt schon auch sehr gute. Und deswegen mein Appell, und das ist auch ein positiver dann, wir wollen ja hier nicht negativ aus dieser Sache rausgehen, bitte einfach eine Stunde länger dran arbeiten an dem Text und dann wird auch alles gut.
Weißt du, an welcher Stelle im Programm garantiert ein Zwischenruf kommt? Weißt du das immer?
Ich weiß, wo die Empörungen sitzen. Aber wenn ich jetzt überlege...
Wann kommt zum ersten Mal Empörung im Programm?
Oh, das kann ich nicht sagen.
Der Erlöser? Ach so.
Ganz am Anfang des Programms sage ich, weil Comedy ist ja ein Pärchenthema. Das heißt, du kannst als Pärchen gut dahingehen. Es sitzen auch immer viele Pärchen da. Und dann sage ich, wir schauen jetzt alle mal unseren Partner an und sagen zu uns selbst, mehr war nicht drin. Da ist schon immer gut was los am Anfang.
Das ist aber ein Klassiker, den hast du seit 30 Jahren, oder?
Den hatte ich in einem Programm, den habe ich jetzt wieder ausgegraben, um das klar, ein bestimmtes Thema klar zu machen. Und ich habe in der Schweiz gespielt, da war die Reaktion doch sehr verhalten. In Zürich und in Basel geht's ja noch, aber ich habe in Bern gespielt. Da an sich schon ein Fehler. Da sitzt das Publikum auch mit verschränkten Armen und der Veranstalter sagt nach 2 Stunden, so viel Stimmung hatten wir noch nie, oder? Und da habe ich das gemacht, wir schauen alle unseren Partner an und die waren richtig sauer auf mich. Wo ich dann auch gesagt habe, Leute, da kann ich doch nichts dafür, mit wem ihr da zusammen seid. Ne? Wenn ihr zur Seite schaut und sagt, ich habe Schmetterlinge im Bauch, ist alles schön, aber wenn du so zur Seite schaust und denkst dir, scheiße, diese Wette damals, hätte ich die doch nicht verloren, dann können das noch lange Jahre werden.
Die wissen doch, was einen erwartet, wenn sie ins Programm kommen.
Absolut, eigentlich. Ich schon die auch nicht. Also sollte ich das nächste Mal in Bern spielen, kriegen sie es wieder ganz genauso um die Ohren gehauen. Ja. Ich weiß, ich habe das mal bei Verstehen Sie Spaß erzählt und saß der DJ Bobo neben mir auf dem Sofa und meinte so, jetzt brauchst du da in Bern nicht mehr spielen. Ich sag, du kleiner Arschkriecher, das ist ja Gott sei Dank immer live gewesen, Verstehen Sie Spaß. Ja. Und ich sag, du kleiner Arschkriecher, musst du jetzt hier immer auf nett machen überall, damit die Leute dich mögen oder was? Ich spiele weiter in den Bern. Ja, Leute, ich frage euch jetzt, wo ist DJ Bobo? Wo ist er denn? Ja. Ne? Ist ja mit dieser Schleimerei auch nicht weitergekommen. Und wenn Komiker schon schleimen, ja, dann können wir sowieso alles vergessen. Ne? Ich habe doch als Hofner auch ein bisschen die Pflicht drauf zu hauen.
Und wenn du merkst, also in Bern zum Beispiel jetzt, okay, die reagieren jetzt anders und die sind ein bisschen verkniffen und die finden das jetzt gar nicht so gut. Hast du dann genauso viel Spaß den Rest des Programms?
Mehr.
Mehr sogar noch.
Ja, dann denke ich so, jetzt gebe ich mir mal richtig Mühe.
Aber auch nur, weil du 2, 3 hast, die jedes Mal dann wirklich gerade im Publikum ausrasten und richtig ablachen über das, ne?
Ja, auch wenn es mal schwerer wird, so nach 30 Jahren im Geschäft, ist ja auch ein Ansporn, dass du denkst, ich werde euch jetzt hier so sturmreif bomben. Spätestens da und da, da habe ich euch und dann lasse ich auch nicht mehr locker. Ich hatte in Bern, das war wirklich so schrecklich, da saß eine Frau in der ersten Reihe, die hat sich richtig aufgeregt. Die stand in der Pause bei mir vor der Garderobentür und hat gesagt, warum ist das? Ich sag, das ist einfach so, das ist hier künstlerische Freiheit. Und dann saß sie aber bis zum Schluss, bis zur Zugabe saß sie drin. Ich sag, bitte, geh doch. Da war sie wieder sauer.
Also, oder hat sie dann ein bisschen gelächelt? Mal. Man guckt dann ja auch ganz gerne dann mal, wie reagiert sie jetzt? Habe ich sie gekriegt?
Nee, die habe ich nicht gekriegt. Die war, bei der habe ich bis ans Lebensende wirklich verkackt.
Im Gegensatz zu deiner Perle. War die Fan? Die Perle, war die bei dir im Programm mal gewesen, bevor ihr euch kennengelernt habt?
Man muss sagen, dass sie kein großer Freund der Comedy ist.
Heißt das so?
Ja, manchmal sagt sie auch so, wahrscheinlich ist Comedy nichts für mich.
Wirklich?
Wir lachen viel, aber so, Aber dass sie sich jetzt Comedy-Programme anschaut, ist eher nicht der Fall. Ich habe die immer eingeladen, all die Jahre, wenn ich hier in Hamburg gespielt habe. Die ist auch immer gekommen. Aber ich hatte schon immer den Verdacht, dass sie sich mehr auf die Aftershow-Party gefreut hat.
Mhm. Ja. Dann kannte sie alles, Atze, Fernsehen und so, deine Serien kannte sie nicht.
Nee, nicht wirklich. Letztens haben wir mal die erste Staffel Alles Atze geschaut und da kamen dann doch ein paar komische Seitenblicke.
Wie lange habt ihr geguckt?
Wir haben, glaube ich, 3 Folgen gesehen.
Ja.
Und dann haben wir ausgemacht. War mir aber sehr recht, weil ich glaube, der Zeitgeist ist auch da ohne mich weitergegangen.
Das ist ja lustig. Ja. Aber du guckst dir deine alten Sachen an. Von wem kam die Idee? Wollte sie es mal gucken oder wolltest du mal gucken, wie es so gealtert ist?
Ja, ich wollte es ihr mal zeigen, tatsächlich. So ja. Und dann war auf Netflix, wurde es gerade angezeigt und habe ich gesagt, so, jetzt schauen wir da mal rein.
Ah.
Und dann habe ich aber auch gedacht, naja, 99 haben wir die erste Staffel gedreht. Das ist schon eine Zeit, 25 Jahre. Ne?
Na klar.
Ja.
Was war noch so ein Spruch aus Folge 1? Also was war da so typisch Folge 1?
Murat sagt alles, Atze, das geht doch nicht. Und ich sage zu ihm, alles, was nicht geht, sitzt im Rollstuhl, habe ich, glaube ich, gesagt. Ja, das war so einer. Oder irgend so ein Junge sagt, meine Mama ist Gleichstellungsbeauftragte. Und Atze sagt zu ihm, dabei gibt es doch nichts Langweiligeres als immer die gleiche Stellung. Und das war so der typische Atze-Humor zu der Zeit, ja.
Atze, jetzt 30 Jahre, gell? Du hast so Jubiläum.
Ja, Halbzeit.
Wie siehst du heute? Oh Gott, die Berner sind entsetzt. Die Berner kriegen Angst. Wie siehst du heute deine Position innerhalb der Comedy-Szene? Wie schauen die Kollegen auf. Warum lachst du jetzt?
Ja,
Wie schauen die Kollegen auf?
Mir fallen jetzt 1000 Varianten ein. Ja, ich denke, sie sehen mich schon als Gott.
Nichts geringer als das. Und wie war das vor 15 Jahren? Wie haben die vor 15 Jahren auf dich geguckt?
Ach, ja, vor 15 Jahren ging es da gerade so. Da war ich dann endlich ein nützlicher Teil dieser ganzen Community. Am Anfang wurde ich schon so ein bisschen nicht reingelassen in diese ganze Comedy-Szene. Ich weiß, die ersten Jahre, wenn ich beim Quatsch-Comedy-Club war, das war ja die ersten Jahre auch immer in München, da war ich immer so der Outlaw, der Außenseiter, der nicht so richtig Anerkennung bekam. Der zwar sehr viel Erfolg beim Publikum hatte und mitunter auch die meisten Karten in einem Jahr verkauft hatte, die meisten Tickets. Aber ich wurde nie so als vollwertiger Teil dieser ganzen Community angesehen. Und das hat sich dann irgendwann geändert. Dann habe ich ja über Jahre den Deutschen Comedy-Preis moderiert und wurde so langsam mehr oder weniger zum Klassensprecher. Und jetzt ist es tatsächlich so, Achtung, jetzt gebe ich so ein bisschen an, dass mich auch immer mal wieder Kolleginnen und Kollegen anrufen, wenn sie Probleme haben und wissen, dass ich da ein offenes Ohr habe, ja.
Denn heutzutage denkt man, die mögen sich alle, die können alle so gut miteinander, weil man sich auch immer einlädt und dann auch gegenseitig präsentiert und so. Man hat immer das Gefühl, es ist eine große, glückliche Familie. Wie viel Haifischbecken ist auch dabei?
Totales Haifischbecken.
Echt?
Ja, ja. Okay. Doch, Neid und Missgunst. Da gönnt einer dem Schwarzen, dem anderen das Schwarze unterm Nagel. Es gibt auch Freundschaften, aber nein, ich will das jetzt mal auf Normalmaß zurechtstutzen. Eigentlich haben alle wenig Interesse aneinander.
Ach, guck mal.
Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und das kann man sich ja vorstellen, weil jeder macht doch auch die Comedy, die er selber für genau richtig empfindet.
Ja.
Männer wie Frauen. Und wenn ich zum anderen Komiker gehe, mit wenigen Ausnahmen, denke ich doch in der Pause schon, ja, jetzt haben wir es begriffen.
Zu wem hast du aufgeschaut? Gerade in der Anfangszeit?
Das Beste, was ich seit langem gesehen habe, war Teddy auf der Bühne.
Echt? Okay.
Den habe ich hier in Hamburg gesehen und es war 3 Stunden und nie würde ich länger als eine Stunde irgendwo bleiben beim Komiker. Und da habe ich nach 3 Stunden gedacht, ich könnte noch mehr vertragen.
Ja, warum? Was macht der?
Ah, das ist die Mischung. Der hat eine unwahrscheinlich starke und tolle Ausstrahlung.
Ja.
Und das erfüllt den ganzen Saal. Das war in der Barclays Arena. Die war bis oben hin voll erfüllt von Teddy. Und dann ist es eine Mischung aus Stand-Up-Comedy, Klamauk, aber auch toller Musik. Wahnsinn. Also Hut ab. Dann Caroline Kebikus könnte ich stundenlang zuhören.
Aha.
Die finde ich toll. Martina Hill, natürlich Anke Engelke und für mich nach wie vor der witzigste Mensch in Deutschland ist Bastian Pastewka. Mhm. Also wir mögen uns sehr, das kommt noch hinzu, aber den halte ich auch wirklich mit Abstand für den witzigsten Menschen.
Der ist auf vielen Ebenen einfach übertalentiert.
Ja.
Ne?
Ja.
Auf vielen Ebenen.
Ja. Und das Schönste ist, mit Bastian irgendwo einen Abend zu verbringen im Restaurant. Und er erzählt aus seinem Leben und du lachst die ganze Zeit. Ich habe wirklich mal, das ist keine Übertreibung, am nächsten Morgen mir Bepanthen auf die Wangen geschmiert, weil die schon fast wund waren von den Tränen, die da runtergeflossen sind.
Weißt du was, den Basti müssen wir uns demnächst mal wieder einladen.
Ja, mehr geht nicht.
Das wollen wir auch. mehr geht nicht. Spielst du auch Barclays Arena?
Habe ich vor ein paar Monaten noch gespielt, ja.
Okay. War auch so gut wie bei Teddy?
Besser.
Ja, besser sogar.
Also wenn Gott auftaucht, ich bitte dich, wenn der Erlöser da ist.
Ne? Der Erlöser ist auf Tour.
Ja.
Auch in SWR3-Land.
Richtig.
Wieder zum Beispiel Anfang Dezember am 5. in Heilbronn. Du spielst die Philharmonie.
Philharmonie, also. Dann komme ich noch nach Stuttgart.
Ja.
Ich bin sogar in Balingen in der Stadthalle, da war ich noch nie.
Mhm.
Und. Ja, vieles andere fällt mir jetzt wahrscheinlich nicht ein. Aber
gehen wir gleich alles noch durch. Ja, alle Termine.
Ich habe ja ganz zu Anfang unseres Gesprächs schon begründet, warum das da so lebenslustig ist.
Ne? Ja, stimmt. Du freust dich. Waren eigentlich Drogen, Alkohol jemals ein Ding in deiner jungen Zeit? Weil heute lebst du ja, glaube ich, sehr achtsam.
Ja.
Auch vegan, glaube ich, größtenteils.
So ist
sogar,
es.
Kolportierte man mir. Aber Alkohol, Drogen, war das mal,
Alkohol,
mal die Zeit?
Zu oft. Ich habe, ich war nie so einer, der für sich irgendwo gesoffen hat. Aber habe schon viele Partys mitgenommen. Und das würde ich heute anders machen. Ja. Das ist das Einzige, was ich ändern würde, wenn ich jünger wäre. Dann, ich würde die Sauferei gar nicht anfangen. Ich würde gar keinen Tropfen trinken.
Hier. Ja? Hier, nie getrunken.
Da sagt der Badner natürlich jetzt, aber das ist ja eine schöne Flasche Wein. Ja, so ein Glas Wein würde ich auch noch mal mittrinken, aber ich würde diese ganze richtige Sauferei würde ich weglassen. Also du hast alles richtig gemacht.
Auch mal so einen 1. Januar, mal so richtig mitzuerleben.
Schön, ne?
Das ist ein total gutes Gefühl.
Ja?
Ja. So, zum Schluss noch eine Runde, das ist doch das Letzte. Was ist das letzte Foto, was du auf deinem Smartphone gemacht hast?
Muss ich jetzt mal nachschauen.
Guck dir da.
Dass ich das gar nicht sagen kann. Ne?
Also, ja, dann musst du halt Schauspielern.
Hier vom. Ich war eben in der Kantine vom Funkhaus essen.
Was ist das Essen fotografiert? Was sind da Buletten?
Das sind
Kartoffelpufferchen.
Gemüseröstis mit einem Krautsalat.
Warum hast du das fotografiert?
Das habe ich meiner Freundin sofort geschickt, dass sie weiß, dass ich versorgt bin.
Atze, hör mal, dank dir für diese Begegnung.
Ja, danke mal wieder für die Einladung. Es war immer eine ganz große Freude, dich zu treffen und mich mit dir zu unterhalten.
Alle 2 Jahre jetzt?
Ja, das ist Tradition. Aber ich überlege gerade, dann schaffen wir ja auf jeden Fall nochmal 10 Mal.
10 Mal was? Bis 2026?
Uns hier zu treffen, also 20 Jahre.
Ach, 20 Jahre.
Ja, ich habe geplant, jetzt so comedy-mäßig mache ich 20 Jahre mindestens noch weiter.
Ja.
Und dann erhöhe ich das Pensum.
Ja, sehr gut. Bis die Tage, du.
Ja, ich freue mich drauf.
Talk mit Thies.
Das war der schöne Talk mit Atze. Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Ich bin so excited, aber die Großtrappen werden viel zu wenig beachtet. Einer der schwersten flugfähigen Vögel und die wohnen bei uns um die Ecke. Ja, emotional. Weird Animals.
Euer neuer Lieblingspodcast Weird Animals.
Komische, witzige, weirde Tiergeschichten.
Jede Woche in der ARD Audiothek mit uns. Mein Name ist Rob Binger, schnellgerüge Planfluencer. Zusammen mit...
Mein Name ist Theresa Hosser, Kabarettistin und Tierärztin. Hm.
Sind die Kalikokrebse eigentlich Militärkrebse von Amerika eingeführt?
Ja, die wurden damals eingeführt, nach der Wende, aber die sollten den Osten schwächen. Ja, tatsächlich.